Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung. Und zwar wenden wir uns heute dem Kapitel 7 zu. Ich möchte am Anfang kurz eine Einordnung machen. Diese Übersicht, die ihr ja schon kennt. Wir haben bereits die 6 Siegel gesehen. Wir befinden uns hier mitten praktisch in den Gerichten, in den Siegelgerichten, also in der Zeit, wo Gott die Erde richtet. Wir hatten das letzte Mal bereits gesehen, dass der Zorn des Lammes sozusagen nun erkannt worden ist. Es war ja so, dass die ersten Gerichte, wenn man sie so betrachtet, man auch noch von menschlicher Seite weg erklären könnte, ja. Es gibt Krieg, die Menschen schlachten sich hin. Da könnte man noch sagen, okay, das Gericht hat nichts mit Gott zu tun. Das ist einfach, ja, sind Konflikte auf der Erde. Ja, das geht nicht von Gott aus. Also wer die Tatsache leugnen wollte, dass das Gericht von Gott kommt, der konnte sich so noch rausreden. Aber es ist nun deutlich geworden, dieses Gericht kommt von Gott. Ich lese einfach nochmal den letzten Abschnitt vor, um das nochmal in die Gegenwart zu rufen. Offenbarung Kapitel 6 ab Vers 12. Und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen. Also das hier ist eine klare Aussage, ja, dass sie verstanden haben, der Tag seines Zorns ist gekommen. Ja, wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Und wie wir sehen werden, im Verlauf der weiteren Gerichte, werden die Menschen im Großen und Ganzen nicht Buße tun, sondern ihrem Götzendienst, Unzucht und so weiter festhalten. Die richtige Reaktion eigentlich wäre Buße. Wenn man doch erkennt, es ist hier Gott, der richtet, es ist das Lamm, das zornig ist, dann sollte Buße die richtige Antwort sein. Aber das ist von der Mehrheit der Menschen nicht die Antwort, sondern man ist schon so gefangen in der Sünde, dass man da nicht mehr bereit ist, umzukehren. Trotzdem haben wir jetzt etwas Besonderes. Wir werden sehen, dass es nicht auf alle Menschen, auf jeden Einzelnen zutrifft, sondern wir haben in der Trübsalzeit auch eine Zeit großer Erweckung. Und wir werden eine große Schar von Erlösten sehen, die aus dieser Zeit kommen, die umgekehrt sind, die Buße tun durften, die zum Glauben gekommen sind. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Werkzeug, das Gott gebraucht, um das herbeizuführen. Und das nächste Mal, wenn wir weitermachen, das ist der zweite Teil von Kapitel 7, wollen wir uns dieser großen Schar zuwenden. Wir haben jetzt hier also in der Offenbarung einen Einschub, und das ist das Kapitel 7, bevor dann die Gerichte weitergehen. Und dieser Einschub, der springt nochmal zurück an den Anfang der Trübsalzeit und auch ans Ende der Trübsalzeit. Ja, an den Anfang der Trübsalzeit, wo die Knechte Gottes versiegelt werden, und an das Ende der Trübsalzeit, wo wir das Ergebnis sehen. Das heißt, wir haben hier 144.000 Versiegelte, die Gottes Werkzeug sind, um das Evangelium in der Welt zu verkündigen. Und wir haben dann viele Bekehrte aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen. Und bevor wir das im Detail anschauen, wollen wir das Kapitel durchlesen. Und zwar, wir lesen heute das ganze Kapitel. Ein Hinweis noch auf diese Übersicht. Ich habe hier eine kleine Anpassung gemacht, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass das siebte Siegel erst nach dem Einschub geöffnet wird. Und das siebte Siegel enthält die sieben Posaunen. Also wir schauen uns jetzt, Moment, ich habe hier noch ein paar Sachen, die sage ich aber, nachdem wir das durchgelesen haben. Dem Einschub habe ich schon erwähnt, kann ich hier lassen. Ich lese also vor Offenbarung, Kapitel 7, ab Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Also das ist der eine Teil, die Versiegelung der 144.000. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Also so viel das ganze Kapitel. Also wir haben die 144.000 Versiegelten. Und wir haben dann die große Schar, die aus der großen Drangsal kommt, was hier ausdrücklich gesagt wird, sie kommen aus der großen Drangsal. Also diese große Schar stellt nicht alle Gläubigen, die zu allen Zeiten jemals gelebt haben, dar, sondern sie kommen aus der Drangsal. Wie gesagt, damit beschäftigen wir uns dann mehr das nächste Mal. Heute eben ist dieser Abschnitt dran, die 144.000 Versiegelten. Das Kapitel ist also ein Einschub. Ja, es wird hier ganz klar gesagt, dass keine Gerichte über die Erde kommen sollen, bis sie versiegelt sind. Dadurch sehen wir, dass wir jetzt wieder ganz am Anfang der Trübsalzeit sind und nicht mittendrin in dem Geschehen. Es zeigt uns auch, dass Gott im Zorn noch gnädig und barmherzig ist. Ja, die Trübsalzeit ist eine Zeit, wo Gottes Zorn ausgegossen wird über eine gottlose Welt, über eine Welt, die Gott ablehnt. Aber die Tatsache, dass Gott jetzt hier 144.000 für sich auserwählt und versiegelt und gebraucht als sein Werkzeug, und auch wir dann tatsächlich sehen, eine große Schar, die gewaschen werden im Blut des Lammes, die also zum lebendigen Glauben an den Herrn kommen, das zeigt, dass der Herr gnädig und barmherzig ist, auch im Gericht. Und das sehen wir immer wieder in der Bibel. Und so betet auch Habakuk in Kapitel 3, Vers 2. Er sagt, O Herr, ich habe die Kunde von dir vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Ja, das sagt er, nachdem er einiges schon über das Gericht Gottes, auch viel über das Zeit des Endes erfahren hat, sagt er, sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Im Zorn. Im Zorn sei eingedenk deiner Barmherzigkeit. Und das sehen wir zum Beispiel bei Noah, bei der Sintflut, ja, wie Gott da Gnade erwiesen hat an Noah und seiner Familie. Wir sehen das bei Lot. Ja, wir sehen das immer wieder bei Gerichten, die Gott über die Erde gebracht hat, auch die Gott über Israel gebracht hat, dass es auch einen Überrest gab, dass es auch solche gab, die Gott bewahrt hat und denen Gott Gnade erwiesen hat. Es zeigt ja auch die Bewahrung ganz speziell der Gläubigen. Wir haben hier 144.000 Versiegelte. Ja. Wir persönlich haben jetzt nicht solch ein Siegel wie die 144.000. Das nicht. Aber ja, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Das heißt, wir werden sicher ans Ziel gebracht, was nicht heißt, dass uns nicht etwas passieren kann. Ja. Wir wissen, dass viele auf nicht natürlichem Weg zum Herrn nach Hause gehen. Aber Gott, wenn er möchte, kann er natürlich auch bewahren. Das heißt, wir werden nicht sterben und heimgehen zum Herrn, bis ja, wir unseren Auftrag hier auf der Erde, den Gott für uns vorgesehen hat in seiner Souveränität, nicht erfüllt haben. Und somit können wir auch zuversichtlich mit Psalm 91 einstimmen in das Gebet des Psalmisten. Da heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie dem Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Ja, das können wir beten, aber natürlich immer mit dem Wissen, wenn es Gottes Willen entspricht. Ja, und so können viele Gläubige die wunderbare Bewahrung Gottes bezeugen, auch physische Bewahrung, und da dankbar sein. Und so hat jeder von uns, denke ich, Gottes Bewahrung erfahren. Und wir dürfen dankbar darüber sein. Die Einschränkung mit Gottes Willen ist natürlich wichtig, da wir wissen, dass alles in Gottes Hand ist. Ja, und der Schwerpunkt, wenn wir das Neue Testament betrachten, ist die geistliche Bewahrung, dass wir bewahrt werden auf den Tag der Erlösung. Und so gibt es Gläubige, die im Dienst, Missionare, die im Dienst gestorben sind zum Beispiel. Ja, es gibt Flugzeugabstürze von Missionaren. Ja, es ist einfach so, dass Gott entscheidet, wann der Einzelne heimgeht zu ihm. Ja, und durch unsere Sorgen können wir dem, sagt der Herr Jesus, keine Elle hinzufügen. Aber es zeigt einfach Gottes Macht. Hier ist es tatsächlich so, in der Offenbarung bei den 144.000, ihnen wird nichts geschehen. Sie werden versiegelt und sie werden überleben. Und in Kapitel 14, wo sie nochmal auftauchen, sind es immer noch 144.000. Also Gott wird das erfüllen, was hier auch gesagt wird, dass sie einfach bewahrt werden, physisch durch diese ganze Zeit hindurch. Also das ist dieser Abschnitt, den lese ich jetzt nicht nochmal vor, die 144.000, die versiegelt werden. Es ist das Mittel, das Gott gebraucht, um diese Erweckung herbeizuführen. Unter anderem, wir werden sehen, dass es weitere Elemente gibt, die dazu beitragen, zu dieser Erweckung. Heute beschäftigen wir uns aber mit diesen 144.000. Nun schauen wir uns den Vers 1 an, Kapitel 7, Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Also zum einen, um das ganz kurz zu erwähnen, sagen manche, da sieht man ja, dass die Bibel ein altmodisches Modell der Erde vertritt, eine Erde, die vier Ecken hat. Ja. Das ist natürlich Unsinn. Die Tatsache, dass es heißt, sie stehen an den vier Enden der Erde, bedeutet einfach in allen Himmelsrichtungen. Ja. Und von allen Himmelsrichtungen wird es keinen Wind geben. Das heißt, die gesamte Erde wird betroffen sein. Es wird auf der gesamten Erde kein Wind wehen. Und das zeigt uns auch Gottes Macht, weil das kein Wind weht, das ist eigentlich unmöglich. Ja, der Wind, der ist nicht einfach so aufzuhalten. Der bewegt sich einfach, der ist da. Aber wir sehen hier diese große Macht, die wirksam wird, dass es wirklich ruhig wird. Ja, und der Wind aufhören wird zu wehen. Und deswegen kann man sagen, das ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm. Ja, es wird ruhig, es weht kein Wind. Und wir sehen natürlich auch, wenn wir weiterlesen, dass das eben auch bedeutet, dass die Gerichte Gottes noch nicht über die Erde hereinbrechen. Wenn wir weiterlesen, Vers 2 heißt es, und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Also es wird sowohl kein Wind wehen, als auch keine Gerichte über die Erde kommen. Und vier Winde stehen tatsächlich oft für Gottes Gericht in der Bibel. Zum Beispiel Jeremia 49, Vers 36. Da geht es um das Gericht über Elam. Und ich will über Elam die vier Winde kommen lassen, von den vier Himmelsgegenden, und sie nach allen diesen Windrichtungen zerstreuen, sodass es kein Volk geben wird, wohin nicht elamitische Flüchtlinge kommen. Und so auch in anderen Bibelstellen die vier Winde. Dann haben wir hier den anderen Engel, den Vers, den ich schon vorgelesen habe, den Vers 2, ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Ja, was macht er mit diesem Siegel? Ja, er versiegelt die 144.000, deswegen hat er das Siegel. Und wir haben uns ja mit dem Thema Siegel schon beschäftigt. Das Siegel, das konnte eben dazu dienen, dass ein Dokument sicher beim Empfänger ankam. Es war ein Siegel, das Eigentum, das Schutz bedeutet. Und so werden hier diese Knechte versiegelt. Sie gehören Gott, sie gehören dem Herrn, sie sind sein Eigentum und sie werden bewahrt und geschützt und sie werden von Gott eingesetzt zum Dienst. Eine ähnliche Situation finden wir in Hesekiel 9, Verse 4 bis 5. Und zwar geht es da um das Gericht über Jerusalem. Da heißt es, und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm her durch die Stadt und erwürgt, euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Ja, es wird also bei denen ein Zeichen gemacht, die bewahrt werden sollen. Das sind die, die seufzen über die Gräuel. Ja, das sind die wahrhaft Gläubigen. Denn wahre Gläubige, die freuen sich nicht über die Sünde. Die freuen sich auch nicht, wenn sie die Menschen sündigen sehen. Sondern sie seufzen darüber, über diese Unmoral. Ja, so sollte es auch bei uns sein. Es sollte nicht so sein, dass wenn wir diese gefallene Welt sehen und wie die ganzen Werte verkommen und Dinge Normalität werden, Unzucht und so weiter und so fort, und ja, das wird alles Normalität, dann sollte es für uns nicht auch Normalität sein. Nicht nur, dass wir es nicht praktizieren, sondern dass wir auch seufzen darüber, dass es uns traurig macht. Ja, dass wir nicht fröhlich sind über diese Gräuel, die verübt werden, sondern ganz im Gegenteil, dass wir seufzen und jammern und das auch so vor Gott und vor den Herrn bringen. Und das sind die, die hier bewahrt werden. Sie kommen nicht in dieses Gericht, das bei der Zerstörung Jerusalems eben stattfand. Und so haben wir hier die Versiegelung der 144.000. Und das ist schon interessant, ja, wenn wir an die Offenbarung denken. Viele wissen um das Zeichen des Tieres, ja, das dann in Offenbarung 13 kommt und wo die Menschen das Zeichen an der Hand oder an der Stirn bekommen und sich damit mit dem Tier identifizieren und zu dem Tier praktisch gehören. Und das heißt, wer dieses Zeichen annimmt, der kann auch nicht mehr Buße tun, für den ist es zu spät. Aber erstmal haben die hier, dass Gott 144.000 Knechte für sich erwählt. Ja, sie kennzeichnet, sie versiegelt mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Sie sind Gottes Eigentum. Und somit können wir sagen, dass was der Antichrist dann macht, was das Tier dann macht, ist mal wieder eine Nachäffung von göttlichem Schutz und Bewahrung. Und hier ist es natürlich ganz im Gegenteil. Es führt zur ewigen Zerstörung, zum ewigen Verderben. Das, was ja, der Widersacher macht in Offenbarung 13. Hier haben wir die wunderbare Bewahrung der 144.000. Wir haben dann den Ruf des Engels. Eben diese Gerichte sollen nicht losgehen, bevor die Knechte Gottes versiegelt sind. Ja, es soll die Erde nicht geschädigt werden. Das heißt, schädige die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Das heißt, diese Knechte, sie werden Knechte unseres Gottes bezeichnet, sie sind gläubig. Es sind Gläubige, die hier versiegelt werden. Ja, es sind die Knechte unseres Gottes. Sie bekommen das Siegel des lebendigen Gottes auf ihre Stirne. Und ihr Charakter wird in Offenbarung 14 beschrieben, Verse 1 bis 4. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und ich hörte eine Stimme aus den Himmeln, wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Vers 5 noch. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Also ihr Charakter ist tadellos, kann man sagen. Es ist ihr nichts zuzuwerfen, sondern sie führen den Willen Gottes treu aus. Sie folgen ihm nach. Sie sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Also ihr Charakter ist vorbildlich, tadellos. Sie dienen Gott und tun das mit Tadellosigkeit. Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt hier an den Anfang der Trübsalzeit gehen, wie sind die überhaupt zum Glauben gekommen? Wir haben ja bereits gesehen, die Gemeinde ist im Himmel. Ja, die Gemeinde ist bereits entrückt. Wir haben betrachtet auch ausführlich, dass die Gemeinde nicht zum Zorngericht bestimmt ist, während die Trübsalzeit eben genau diese Zeit ist, eine Zeit der Gerichte über diese Erde, über diese gottlose Welt und eine Zeit, um das Volk Israel zur Umkehr zu führen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Gemeinde ist im Himmel, sie betet Gott an. Wie kommen jetzt also danach Menschen zum Glauben. Und da kann man sagen, es gibt verschiedene Mittel, die Gott dazu gebrauchen kann. Zum einen gibt es noch Literatur, die ja nicht entrückt wird. Es gibt noch die Bibel, die auch nicht entrückt wird. Ja, es gibt das Zeugnis der Gläubigen, die sicher den Menschen gesagt haben, was passieren wird, die sicher auch von der Entrückung und solchen Dingen erzählt haben. Und das wird sicher den einen oder anderen zum Nachdenken und zur Umkehr und zur Buße bringen. Und somit hat Gott Mittel und Wege, ja, ohne dass jemand persönlich da ist und das Evangelium weitersagt, dass sie zum Glauben kommen. Und ich denke natürlich, ganz wichtig ist das Wort Gottes. Wir sehen hier, dass Gott auch souverän wirkt, denn er bringt es fertig, dass es genau 144.000 sind. Ja, wer außer Gott kann das bewirken? Genau 144.000 werden hier versiegelt. Ja, das ist auch das wundersame Wirken Gottes, der eben bewirkt, dass sie zum Glauben kommen und dann dem Lamm nachfolgen. Wer sind also die 144.000? Ja. Wer die sind, das sehen wir hier in der Offenbarung, das steht hier ja drin. Offenbarung, Kapitel 7 ab Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Ja, also hier steht, es sind 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Das heißt, aus jedem Stamm, der jetzt aufgezählt wird, haben wir 12.000, genauso wie es hier steht. Und wenn wir die Bibel beim Wort nehmen, dann nehmen wir das einfach so an, dass das so ist. Nun, warum betone ich das so? Ja. Wir werden das schon öfters thematisiert. Es gibt die Lehre, die gerade wieder populärer wird, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat. Ja. Dass es keine Zukunft für Israel gibt. Dass Israel keine Rolle spielen wird, auch nicht im Endzeitgeschehen. Demnach können diese 144.000 gar nicht Israel sein, sondern es ist das Israel Gottes. Paulus sagt, der Friede komme über das Israel Gottes, und das Israel Gottes, das sei die Gemeinde. Ja. Paulus sagt aber, alle die Segen komme über allen, die nach dieser Richtschnur wandeln, und über das Israel Gottes. Das Israel Gottes ist mitnichten die Gemeinde. Das Israel Gottes, das sind diejenigen, die jetzt aus den Juden gläubig sind. Das sind die messianischen Juden. Und so gibt es viele Stellen, die einfach dann rausgenommen werden. Ja, auch wenn Paulus sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der es innerlich ist. Auch diese Stelle bezieht sich auf Juden, die wahrhaft gläubig sind und nicht auf Heiden, die zum Glauben gekommen sind. Aber das ist ein Thema, was wir schon behandelt haben, was wir jetzt nicht im Detail behandeln werden. Immer wieder sehen wir, dass Israel eine Zukunft hat. Paulus sagt es auch in Römer 11, am Ende wird ganz Israel gerettet werden. Wir sehen es in ganz vielen Verheißungen im Alten Testament, messianischen Verheißungen. Wir sehen es schon im Versprechen an Abraham, dass eben Abraham, seine Nachkommen eine Zukunft haben werden im Land Israel. Und wir müssen sehr viel von der Bibel wirklich wegdiskutieren, wegstreichen, umerklären, wenn wir die Ersatztheologie vertreten. Ein weiterer Einwand, der gesagt wird, ist ja, Moment mal, es gibt ja nur noch zwei Stämme. Ja? 10 Stämme sind doch verloren gegangen. Wie können jetzt auf einmal 12 Stämme versiegelt werden? Wenn wir hier die Bibel genau studieren, Chronik und so weiter, und schauen, was da passiert ist, dann steht da nicht, die Stämme sind ausgelöscht worden. Ja, die sind in Gefangenschaft geführt worden. Ein Teil hat sich dem anderen Stamm Juda angeschlossen, auch von den nördlichen Stämmen, als Assyrien das Nordreich erobert hat. Es gab viel Vermischung. Und wir wissen natürlich, dass bei der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus, dass viele Geschlechtsregister verloren gegangen sind. Das heißt, es stimmt, viele Juden heutzutage wissen nicht, zu welchem Stamm sie gehören. Das ist richtig. Aber es ist nicht so, dass 10 Stämme komplett vernichtet worden sind und nur Benjamin und Juda übrig sind, sondern die Stämme sind da und Gott kennt sie. Und Gott weiß genau, wer zu welchem Stamm gehört. Deswegen ist es für ihn auch gar kein Problem, aus jedem Stamm 12.000 zu versiegeln, 12.000 zu erwählen und zu versiegeln. Es gibt auch sehr seltsame Sekten, die sich auf diese Stammtheorie stützen. Aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Diese 144.000 sind also nicht die Gemeinde, sondern es sind tatsächlich Juden, genauso wie es hier steht. Sie sind aus dem Volk Israel. Natürlich kommt es dazu, wenn man sagt, okay, die 144.000, das ist die Gemeinde. Ja, dann ist die Zahl natürlich auch nicht mehr wörtlich. Dann kann man nicht sagen, aus der Gemeinde sind ja nur 144.000, sondern die stehen einfach für eine unzählbare Schar. Ja. Die unzählbare Schar, die haben wir tatsächlich in diesem Kapitel, und zwar im zweiten Teil. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Ja, das ist die Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Auch nicht die Gemeinde, aber eine Schar, die eben im Vergleich zu der ersten Gruppe aus den Heiden besteht. Ja, aus sämtlichen Ländern. Deswegen können wir hier auch Israel mit einrechnen. Hier können wir einfach eine Schar sehen, die weltweit, die aus der ganzen Welt kommt, aus sämtlichen Ländern und Nationen, Stämmen, so wie es hier geschrieben steht. Das heißt, wir haben tatsächlich 144.000, die versiegelt werden von jedem Stamm, 12.000, die eben Gott für diesen Dienst gebraucht. Nun gibt es noch die Frage, warum fehlt ein Stamm? Ja, eigentlich fehlen zwei Stämme, aber dann doch wieder nur einer. Da sind Vermutungen angestellt worden, warum dieser Stamm fehlt. Ich werde ein paar Dinge aufzählen, die plausibel klingen, muss aber selber sagen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, warum der Stamm fehlt. Diese Vermutungen sind jetzt für mich nicht auch voll überzeugend, dass ich sage, das ist der Grund. Ja. Ich denke, wenn wir mal beim Herrn sind, dann dürfen wir auch das erfahren. Vielleicht gibt es auch jemand, der jetzt, ich meine, es gibt ja Ausleger, die sich da jetzt ziemlich sicher sind. Vielleicht haben sie ja auch recht. Deswegen zähle ich es jetzt mal auf. Erstmal, Juda wird zuerst aufgezählt. Ja. Möglicherweise, weil Jesus aus dem Stamm Juda ist. Das klingt erstmal sehr plausibel. Nun die Frage, warum fehlt Dan? Also es gibt hier nicht 12.000 aus dem Stamm Dan. Der Stamm Dan fehlt. Hier ist eine Vermutung wegen der Vergangenheit mit Götzendienst. Ja, 5. Mose 29, 18, was auch dazu geführt hat, dass der Stamm kleiner war als die anderen Stämme. Allerdings müssen wir sehen, dass in Hesekiel 48, ja, im Millennium, was hier beschrieben wird, da ist Dan wieder dabei. Also es ist nicht so, Dan wurde jetzt bestraft, er ist nie mehr dabei, sondern er wird wieder dabei sein. Warum fehlt Ephraim? Ja, Ephraim fehlt auch. Hier ist eine Möglichkeit, weil Ephraim von Juda abgefallen ist. Jesaja 7, Vers 17. Stattdessen wird aber sein Vater Josef aufgeführt. Ja. Manasse wird hier auch aufgeführt, möglicherweise, weil als der treue Sohn Josefs gilt, zum Beispiel in 2. Chronik 30, Vers 11, unterscheidet er sich hier von Ephraim. Dann Levi wird aufgezählt. Im Alten Testament wird er oft nicht aufgezählt, weil er kein eigenes Erbteil erhalten hat. Ja. Der levitische Dienst war ja ein anderer. Und für diesen Dienst aber, da ist Levi dabei. Und wir müssen ja sehen, Levi wurde immer nicht aufgezählt, aber von Josef wurde oft Ephraim und Manasse separat aufgezählt. Dadurch hat Josef, durch sein Gebet, hat Josef ja aus seinen Söhnen zwei Stämme gemacht. Dadurch haben wir 13 Stämme. Wenn wir jetzt Levi weglassen, haben wir bei den Aufzählungen wieder 12 Stämme. Ja, und kommen eben nicht auf 13. Die Zahl 12 an sich hat eine wichtige Bedeutung, häufig in Verbindung mit dem Volk Israel. Es gab 12 Stämme, später 12 Apostel, welche ja auch Juden waren. Das ewige Jerusalem wird 12 Tore haben, 12 Perlen und so weiter. Manche verbinden es mit vollkommener Verwaltung, Regierung. Es hat auch eine Art Vollständigkeit, die Zahl 12. Und manche Ausleger sagen deswegen, der einzige Grund, warum hier ein Stamm weggelassen wird, ist, dass man wieder 12 hat. Wie gesagt, ich möchte hier betonen, dass mich diese Punkte jetzt nicht überzeugen und ich für mich jetzt eher sage, ich nehme das einfach so zur Kenntnis, dass dieser Stamm hier nicht für diesen Dienst auserwählt ist, ja, dass Dan diesen Dienst nicht tut und warum, das ja, werden wir zu gegebener Zeit erfahren. Dann, was ist der Auftrag an die 144.000? Ausdrücklich wird nur gesagt, wenn wir nach Kapitel 14 schauen, haben wir ja gelesen, dem Lamm nachzufolgen, wohin immer es geht und sich durch moralische Reinheit auszeichnen. Sie waren moralisch tadellos und sie sind dem Lamm nachgefolgt, wohin immer es geht. Das ist das, was ausdrücklich gesagt wird. Deswegen stellen auch manche in Frage, dass sie jetzt hier als Evangelisten tätig werden und diese Schar dann tatsächlich das Ergebnis von ihrem Dienst darstellt. Die Frage ist, angenommen, du würdest zu den 144.000 Versiegelten gehören, also in einer anderen Zeit und so weiter, in der Trübsalzeit. Du bist also versiegelt, ja, dir kann nichts passieren. Die Gerichte tun dir nichts an, Menschen können dir nichts antun. Du weißt, der Antichrist wird auftreten, er wird viele Menschen in seine Gefolgschaft ziehen, es werden schlimme Gerichte kommen, es werden viele Menschen sterben, sie werden verloren gehen, sie werden ewig verdammt sein. Du weißt all diese Dinge, ja. Du bist jetzt versiegelt und du hast auch die Bibel, weil die Bibel wird ja bekannt sein. Ja. Du willst also der Bibel gehorsam sein, weil du dem Lamm nachfolgst, wohin immer es geht. Was würdest du jetzt tun? Würdest du dich in eine Höhle verkriechen, ja, und sagen, ich warte jetzt, bis diese Zeit vorbei ist? Oder wäre dir bewusst, Moment mal, die Menschen gehen verloren. Sie brauchen diese Botschaft, sie brauchen das Evangelium. Ja, also ich meine, das Logischste und das, was auch dem Gehorsam gegenüber dem Wort entspricht, wäre genau das zu tun, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Deswegen die Tatsache, dass es nicht ausdrücklich gesagt wird, ist hier überhaupt kein Problem. Denn wenn sie gläubig sind, wenn sie in dem Blut des Lammes gewaschen sind, wenn sie erlöst sind, dann ist das genau das die Botschaft, die sie auch weitergeben. Und wir sehen sowohl im Alten Testament, dass die Propheten, die Gott berufen hat, den Auftrag hatten, auch andere zu warnen. In Hesekiel haben wir entsprechende Stellen und es gibt noch andere. Und im Neuen Testament, wenn wir jetzt die Zeit anschauen, verkündige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Ja, das heißt, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, ist es doch eine logische Konsequenz der gesamten Lehre des Wortes Gottes, dass sie dann genau das tun und sich nicht irgendwo in der Höhle verkriechen oder sonst etwas machen. Das heißt, das Ergebnis, das sehen wir und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, wie kommt so eine große Völkerschar zum Glauben, wie kommt so eine große Völkerschar aus der Trübsalzeit und da ist es das Logische, dass sie genau das tun. Ja, hier habe ich noch das Beispiel von Noah. Ja, Noah war auch ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Aber lesen wir irgendwo im Alten Testament, dass dem Noah ausdrücklich gesagt wurde, geh jetzt hin und warne die Menschen? Auch nicht. Aber wir lesen im Neuen Testament, dass er es getan hat. Und so ist es der Auftrag an die Gläubigen, das zu tun, wenn sie etwas wissen, ja, was die anderen brauchen für ihr Heil, um gerettet zu werden. Und auch Israel selbst sollte ein Königreich, ein Königtum von Priestern sein. Auch sie sollten als Volk ein Vorbild und eine Botschaft für die Heidenvölker haben und sein. Die Frage ist, wären denn die Juden geeignet dazu, Evangelisten zu sein, um in dieser Zeit das Evangelium zu verkündigen? Nun, die Juden sind verstreut auf der ganzen Welt und wir wissen auch, dass sogar nach der Trübsalzeit noch Juden zurückkehren in das Land. Sie kehren im Glauben zurück. Das heißt, auch nach der Trübsalzeit und in der Trübsalzeit ist es nicht so, dass alle Juden bereits im Land Israel sind, sondern es gibt viele, die noch auf der ganzen Welt zerstreut sind. Das heißt, das würde schon mal eine sehr gute Tatsache sein, dass sie Menschen erreichen können. Dann sprechen sie auch normalerweise mehrere Sprachen. Also viele sprechen einfach, weil sie so aufgezogen sind, Hebräisch, etwas Hebräisch. Manche sprechen gut Hebräisch, weil sie das noch sehr stark, weil ihnen das noch sehr wichtig ist. Normalerweise sprechen sie auch die Sprache des Volkes, wo sie wohnen. Ja, das heißt, sie müssen nicht erstmal ein Sprachstudium von 7 Jahren machen, sondern sie können direkt mit der Verkündigung starten. Sie haben normalerweise ein gewisses Wissen über das Alte Testament. Wenn sie vorher nur alttestamentlich gläubig waren, müssen sie jetzt nur noch in Anführungsstrichen das Neue Testament sich damit beschäftigen. Und dann sagt uns natürlich die Bibel auch etwas darüber. Zum Beispiel Matthäus 24, Vers 14, da ist es: und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Da gehen wir jetzt noch etwas drauf ein, was die Bibel über diese Zeit in Verbindung mit dem Evangelium sagt. Eine andere Stelle, die ähnlich klingt, haben wir in Markus, Markus 13, Verse 10 bis 11. Ja, und Markus 13, das ist die Endzeitrede. Die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Das heißt, es geht hier um Endzeitgeschehen. Und in Verse 10 bis 11 heißt es: und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden, wie wir es hier sehen. Ja. Das heißt, innerhalb von diesen ganzen Unruhen, die beschrieben werden, ja, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, und es wird hier und dort Erdbeben geben, und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen, das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden, und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Und wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder dem anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also das ist der Zusammenhang von dieser Bibelstelle. Und wir sehen hier, dass es um Endzeitgeschehen geht. Ich sage es deswegen, weil manche sagen, diese Stelle, das ist für uns, für die Gemeinde gegeben, für alle Zeit, ja, die wir dann auch bis zur Trübsalzeit durch müssen. Und erst am Ende kommt dann der Herr Jesus wieder. Das ist speziell Jesu Rede an die Jünger und es ist speziell Jesu Rede an Juden. Und die Tatsache, dass es heißt, und allen Heidenvölkern muss das Evangelium verkündigt werden, heißt, dass hier auch Juden als Werkzeug in Frage kommen. Es ist ein Kontrast zwischen den Juden, die diesen Dienst tun, und den Heiden, die dann zum Glauben kommen. Was natürlich nicht ausschließt, dass Heiden das nicht auch tun. Also ich denke, wenn ein Heide zum Beispiel durch die 144.000 zum Glauben kommt, dann wird er das auch nicht für sich behalten. Aber erstmal in großem Maße wird Gott diese 144.000 gebrauchen. Wir haben also folgende Situation. Wir haben die Situation, dass wir jetzt die Gemeinde haben, die hingehen soll, in alle Welten das Evangelium verkündigen soll. Ja, das ist jetzt der Auftrag an die Gemeinde, der Missionsbefehl. Wir werden aber sehen, dass auch in der Trübsalzeit diese Aktivität sozusagen fortgeführt wird, ja, und Menschen aus allen Völkern nochmal erreicht werden mit dem Evangelium. Und ich denke auch Völker, die vorher auch noch nicht erreicht worden sind. Ein weiterer Punkt, den ich hier so nebenbei erwähnen möchte: wenn es hier heißt, überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Das beziehen manche auch auf die allgemeine Verkündigung des Evangeliums. Aber auch das bezieht sich auf diese Endzeitsituation, wo dann die Aufforderung ist: überleg's gar nicht, was du redest, sondern Gott wird dir helfen, der Heilige Geist wird dir helfen und er wird reden. Das kann man nicht allgemein auf die jetzige Zeit anwenden, auf unsere Verkündigung des Evangeliums. Weder in der Gefangenschaft, noch wenn wir so Menschen das Evangelium sagen. Natürlich betet Paulus das, oder bittet Paulus, dass wir für ihn beten sollen, dass er es in rechter Weise ausspricht. Also wir sind bei der Verkündigung des Evangeliums ganz klar vom Wirken des Heiligen Geistes abhängig. Aber das Neue Testament, die Briefe sagen uns nirgends, dass wir nicht überlegen dürfen, was wir in bestimmten Situationen sagen würden. Ja? Sondern wir studieren ja das Wort, wir machen uns Gedanken darüber, wir belehren andere. Und so sagt Paulus zu Timotheus, dass das, was er gelernt hat, er soll andere damit lehren, die wieder andere lehren können. Also wir lehren das Wort, wir beschäftigen uns damit und wir machen uns auch Gedanken, was würden wir einem Zeugen Jehovas sagen? Was würden wir in dieser Situation sagen? Aber das heißt natürlich nicht, dass wir, wenn wir in der Situation sind, dann einfach irgendwas auswendig Gelerntes runterrattern, sondern dass wir immer abhängig sind vom Herrn, ja, dass wir dann das Richtige sagen. Und dann fließt das, was wir uns vielleicht überlegt haben, mit ein. Und dann kann es aber auch sein, wir sagen was ganz anderes durch die Gnade Gottes, was halt für diese Person in dem Moment dann halt gerade passt. Diese Zeit der Verfolgung wird aber so sein, dass man komplett eben hier auf den Herrn vertraut und ausdrücklich gesagt wird, überlegt nicht, was ihr sagen sollt. Und in dieser Zeit gilt es natürlich auch, dem dann zu gehorchen. Also da gibt es auch natürlich einen ganz praktischen Punkt, den man sich vorstellen könnte. Es ist eine Zeit der Verfolgung, ja. Da wird man nicht monatelang irgendwo sich treffen und Bibelstudium machen können. Man wird natürlich auch das Wort haben und bei Möglichkeit studieren. Aber es gibt einfach keinen Frieden. Und es gibt diese Möglichkeit gar nicht so, die wir jetzt haben, uns auf irgendetwas vorzubereiten. Und dann ist es natürlich gut, dass Gott auf ganz andere, noch übernatürlichere Weise wirkt. Und wenn wir das so lesen, denn nicht ihr seid es, die reden. Also hier ist irgendwas durcheinander gekommen in der Bibelstelle. Sondern der Heilige Geist, das hört sich fast so an wie bei einem Propheten. Ja? Nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Jetzt haben wir aber nicht eine prophetische Autorität. Wir wissen aber, dass in dieser Zeit diese Dinge wieder da sein werden. Und deswegen passt es auch sehr gut in dem Zusammenhang von dem, was wir letztes Mal auch über Joel zum Beispiel gesehen haben. Über die Ausgießung des Heiligen Geistes, die ganz speziell in dieser Zeit wirken wird. Die Stelle haben wir gesehen, dann wird das Ende kommen. Das stimmt auch mit dem zusammen, also tatsächlich gibt es manche, die sagen, die Entrückung kann nicht vor der Trübsalzeit sein, weil ja erst alle Heidenvölker mit dem Evangelium erreicht werden müssen. Das Ende kann erst dann kommen, also kann auch die Entrückung erst dann kommen. Ja, und jetzt ist es noch nicht der Fall, es gibt so viele Völker, die sind noch nicht erreicht mit dem Evangelium, also kann jetzt die Entrückung gar nicht sein. Die Bibel lehrt uns aber immer wieder diese Naherwartung. Ja, Paulus sagt, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben. Er hat darauf gehofft, dass er übrig bleibt, dass er lebt und übrig bleibt, dass er das miterleben darf. Zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Die Bibel lehrt immer wieder, dass die Entrückung unmittelbar bevorsteht, dass wir jederzeit damit rechnen sollen, dass nicht x Sachen erfüllt sein müssen, wie das Kommen des Antichristen, die Aufnahme des Tempeldienstes, dass jeder einzelne Stamm mit dem Evangelium erreicht wird. Weil die Bibel lehrt nicht, dass diese Bedingungen erfüllt sein müssen, dass der Herr für die Seien kommen kann. Sondern er ist hingegangen, um uns eine Wohnung zu bereiten und er wird uns in diese Wohnung nehmen und das kann jederzeit geschehen und darauf sollen wir uns freuen. Es gibt sogar manche, die sagen, Gott hat Paulus bewusst in diesem Falschglauben gelassen, ja, das muss man sich mal vorstellen, dass er mit der Entrückung gerechnet hat, damit er sich freuen kann. Ja, weil es ist natürlich so, wenn wir nicht mit der Entrückung rechnen können, sondern eher damit rechnen, wir müssen durch diese Trübsalzeit durch, dann ist die Zukunft ja irgendwie düster. Ja, weil wir wissen, das ist auch für Gläubige eine sehr, sehr schwere Zeit. Dann können wir uns ja nicht freuen, der Herr kann jederzeit kommen, um mich zu holen, jetzt in diesem Moment. Die Bibel lehrt aber diese Naherwartung. Und wir dürfen wissen, es muss nichts erfüllt werden, damit wir entrückt werden können. Es müssen Dinge erfüllt werden für das Kommen des Antichristen und so weiter und so fort, ja, für die Geschehnisse in der Offenbarung, aber nicht für die Entrückung. Und deswegen dürfen auch wir uns freuen und wir dürfen uns nicht freuen, weil wir in einem falschen Glauben sind, sondern wir dürfen uns freuen wegen den tatsächlich von Gott gegebenen Verheißungen, die er uns gegeben hat. Wir sind nicht zum Zorngericht bestimmt, ja, und wir dürfen uns auf seine Wiederkunft freuen. Nun, wie können wir das jetzt auf uns anwenden? Zum einen, wir sehen, dass diese 144.000 mutig sind. Sie folgen dem Lamm nach, wo immer es hingeht. Ja, ich denke, dieser Mut, der fehlt heute oft. Dem Lamm nachzufolgen, wo immer es hingeht. Ja, und Treue, auch Treue. Sie sind tadellos, sie sind also treu, sie dienen ihm in Treue. Auch das können wir davon lernen, auch für uns. Zum Paulus. In Paulus wurde gesagt, Apostelgeschichte 18, Vers 10, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ja. Es ist auch so, dass heute es viele Erwählte gibt, die noch nicht zum Glauben gekommen sind. Und wen möchte Gott gebrauchen, dass sie zum Glauben kommen? Heute ist es seine Gemeinde. Das heißt, wir dürfen zuversichtlich sein, uns ihm anbefehlen, dass er uns gebraucht zu seiner Ehre. Und uns kann auch niemand schaden, wie ich es vorher am Anfang gesagt habe, bis unser Auftrag nicht erfüllt ist. Und in Bezug auf Treue haben wir auch Josua als Vorbild. Josua 1, Verse 4 bis 9. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinem Wegen, und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Es geht natürlich jetzt hier um die Einnahme des Landes, das ist uns nicht befohlen, aber diese Ermahnungen können wir uns trotzdem zu Herzen nehmen. Zum einen stark und mutig zu sein und auf das Wort Gottes zu achten. Wir leben jetzt nicht unter dem mosaischen Gesetz, aber doch ist das Wort Gottes für uns unser Maßstab für unser Handeln. Und heute tun wir auch gut daran, darauf zu achten. Denn es wird mehr und mehr Pragmatismus verkündet und pragmatisch gehandelt, dass man einfach sagt, man ist nicht so erfolgreich, wenn man genau das Wort Gottes befolgt. Wir brauchen da ein bisschen mehr Modernität, wir brauchen ein bisschen mehr Zeitgeist, auch wenn es nicht so ausgedrückt wird. Ja, anstatt dass wir uns das zu Herzen nehmen, wie es hier geschrieben steht, genau nach Gottes Weisungen zu handeln. Und diese 144.000 werden gehorsam sein, sie werden dem Lamm tadellos dienen und das sollen wir uns als Vorbild nehmen. Auch in der heutigen Zeit ist es egal, in welcher Zeit wir sind, ja, das Wort Gottes ist immer der Maßstab, nach dem wir zu handeln haben und egal, ob es den Menschen in den Ohren kitzelt oder nicht. Dann dürfen wir auch vertrauen, dass Gott uns bewahrt, physisch, wenn es seinem Willen entspricht, aber eben auch ganz klar zum Heil, Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja. Auch wir sind versiegelt worden, ich hatte es bereits gesagt, nicht mit einem Siegel auf der Stirn, aber mit dem Heiligen Geist. Und das gibt uns Sicherheit, dass wir das Ziel erreichen werden. Das ist die Garantie dafür, dass wir eines Tages in der Herrlichkeit sein werden, egal welche Versuchungen und Nöte auch kommen. Der gute Hirte wird uns durchtragen. Er wird uns ans Ziel bringen und darauf dürfen wir vertrauen. Und natürlich auch vertrauen, dass Gott heute wirkt. Ja, er wird wirken in dieser Trübsalszeit, wo die Menschen so verstockt sind und wo so viel Ungerechtigkeit da ist. Und manchmal denkt man auch in der heutigen Zeit, es ist so viel Böses da, die Menschen sind so gefangen in ihrer Sünde und zweifelt daran, ja, dass noch Menschen, dass noch viele zum Glauben kommen. Aber wir dürfen vertrauen, dass solange wir hier sind und wir nicht entrückt sind, Gott uns auch gebrauchen möchte. Zu seinen Jüngern hat er gesagt, Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Er hat uns berufen mit heiligem Ruf. Er hat uns in den Stand der Gnade versetzt. Und er hat uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass es eine bleibende Frucht sein darf. Ja, und hier wird auch das Gebet erwähnt. Und genau darum dürfen wir auch bitten, dass er uns gebraucht zu seiner Ehre, dass er auch heute wirkt, dass er auch heute uns als Werkzeuge gebrauchen kann. Denn wir haben es mit einem Gott zu tun, der souverän ist und der auch Herzen, die so gegen ihn gewandt sind, zur Umkehr bringen kann. Jesaja 46, Vers 10, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Die Offenbarung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Gott große Wunder tut. Ja, wie Gott zum Beispiel genau diese 144.000 beruft. Und daher wissen wir, sein Ratschluss wird zustande kommen. Und wir sind Teil von seinem Ratschluss. Wir dürfen Werkzeuge sein in seiner Hand. Darauf dürfen wir vertrauen und darum sollen wir ihn auch bitten. Und darum dürfen wir auch ringen im Gebet, dass er diese Verheißung an uns erfüllt. Vielen Dank.